Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Guten Morgen.
Oh.
Als wir das letzte Mal vor einigen Wochen mit dem Schulfunkmikrofon in der Karl-Friedrich-von-Siemens-Schule waren, sagte die Leiterin der Schule zu mir: Sagen Sie, könnten Sie nicht einmal mit Heinrich Böll zu uns kommen? Er wird von den Schülern sehr gelesen und ich glaube, Sie würden sich sehr gerne mit Herrn Böll unterhalten. Nun, Frau Dr. Mischer, wir haben den Wunsch erfüllt und haben heute Herrn Böll hier in Ihre Schule gebeten. Herr Böll wird zuerst etwas lesen und Sie haben die Gelegenheit, sich dann anschließend mit Herrn Böll zu unterhalten. Bitte schön.
Ich lese also erst eine kleine Geschichte, bei der der Untertitel, glaube ich, das Wichtigere ist. Die heißt, es wird etwas geschehen. Der Untertitel heißt, eine handlungsstarke Geschichte. Zu den merkwürdigsten Abschnitten meines Lebens gehört wohl der, den ich als Angestellter in Alfred Wunsiedels Fabrik zubrachte. Von Natur bin ich mehr dem Nachdenken und dem Nichtstun zugeneigt als der Arbeit, doch hin und wieder zwingen mich anhaltende finanzielle Schwierigkeiten, denn Nachdenken bringt so wenig ein wie Nichtstun, eine sogenannte Stelle anzunehmen. Wieder einmal auf einem solchen Tiefpunkt angekommen, vertraute ich mich der Arbeitsvermittlung an und wurde mit 7 anderen Leidensgenossen in Wunsiedels Fabrik geschickt, wo wir einer Eignungsprüfung unterzogen werden sollten. Schon der Anblick der Fabrik machte mich misstrauisch. Sie war ganz aus Glasziegeln gebaut und meine Abneigung gegen helle Gebäude und helle Räume ist so stark wie meine Abneigung gegen die Arbeit. Noch misstrauischer wurde ich, als uns in der hellen, fröhlich ausgemalten Kantine gleich ein Frühstück serviert wurde. Ich ahnte gleich, was meine Leidensgenossen nicht zu ahnen schienen, dass auch dieses Frühstück zur Prüfung gehöre. Und so kaute ich hingebungsvoll mit dem vollen Bewusstsein eines Menschen, der genau weiß, dass er seinem Körper wertvolle Stoffe zuführt. Ich tat etwas, wozu mich normalerweise keine Macht dieser Erde bringen würde. Ich trank auf den nüchternen Magen Orangensaft, ließ den Kaffee und ein Ei stehen, den größten Teil des Toastes liegen, stand auf, marschierte handlungsschwanger in der Kantine auf und ab. So wurde ich als erster in den Prüfungsraum geführt, wo auf reizenden Tischen die Fragebogen bereit lagen. Erste Frage: Halten Sie es für richtig, dass der Mensch nur 2 Arme, 2 Beine, Augen und Ohren hat? Hier erntete ich zum ersten Mal die Früchte meiner Nachdenklichkeit und schrieb ohne Zögern hin: Selbst 4 Arme, Beine, Ohren würden meinem Tatendrang nicht genügen. Die Ausstattung des Menschen ist kümmerlich. Zweite Frage: Wie viele Telefone können Sie gleichzeitig bedienen? Auch hier war die Antwort so leicht wie die Lösung einer Gleichung ersten Grades. Wenn es nur 7 sind, schrieb ich, werde ich ungeduldig. Erst bei 9 fühle ich mich vollkommen ausgelastet. Dritte Frage: Was machen Sie nach Feierabend? Meine Antwort: Ich kenne das Wort Feierabend nicht mehr. An meinem 15. Geburtstag strich ich es aus meinem Vokabular. Denn am Anfang war die Tat. Ich bekam die Stelle. Tatsächlich fühlte ich mich sogar mit 9 Telefonen nicht ganz ausgelastet. Ich rief in die Muscheln der Hörer: Handeln Sie sofort oder tun Sie etwas. Es muss etwas geschehen. Es wird etwas geschehen, es ist etwas geschehen, es sollte etwas geschehen. Doch meistens, denn das schien mir der Atmosphäre gemäß, bediente ich mich des Imperativs. Interessant waren die Mittagspausen, wo wir in der Kantine von lautloser Fröhlichkeit umgeben, vitaminreiche Speisen aßen. Es wimmelte in Wunsiedels Fabrik von Leuten, die verrückt darauf waren, ihren Lebenslauf zu erzählen, wie eben handlungsstarke Persönlichkeiten es gern tun. Ihr Lebenslauf ist ihnen wichtiger als ihr Leben. Man braucht nur auf einen Knopf zu drücken und schon erbrechen sie ihn in Ehren. Wunsiedels Stellvertreter war ein Mann mit Namen Broschek, der seinerzeit einen gewissen Ruhm erworben hatte, weil er als Student 7 Kinder und eine gelähmte Frau durch Nachtarbeit ernährt, zugleich 4 Handelsvertretungen erfolgreich ausgeübt und dennoch innerhalb von 2 Jahren 2 Staatsprüfungen mit Auszeichnung bestanden hatte. Als ihn Reporter gefragt hatten, wann schlafen Sie denn, Broschek, hatte er geantwortet, Schlafen ist Sünde. Wunsiedel selber war einer von den Leuten, die morgens kaum erwacht, schon entschlossen sind zu handeln. Ich muss handeln, denken sie, während sie energisch den Gürtel des Bademantels zuschnüren. Ich muss handeln, denken sie, während sie sich rasieren und sie blicken triumphierend auf die Barthaare, die sie mit dem Seifenschaum von ihrem Rasierapparat abspülen. Diese Reste der Behaarung sind die ersten Opfer ihres Tatendrangs. Auch die intimeren Verrichtungen lösen Befriedigung aus. Wasser rauscht, Papier wird verbraucht, es ist etwas geschehen. Brot wird gegessen, dem Ei wird der Kopf abgeschlagen. Die belangloseste Tätigkeit sah bei Wunsiedel wie eine Handlung aus. Wie er den Hut aufsetzte, wie er bebend vor Energie den Mantel zuknöpfte, der Kuss, den er seiner Frau gab, alles war Tat. Wenn er sein Büro betrat, rief er seiner Sekretärin als Gruß zu, es muss etwas geschehen. Und diese rief frohen Mutes, es wird etwas geschehen. Wunsiedel ging dann von Abteilung zu Abteilung, rief sein fröhliches, es muss etwas geschehen, und alle antworteten, es wird etwas geschehen. Und auch ich rief es ihm, wenn er mein Zimmer betrat, strahlend zu. Innerhalb der ersten Woche steigerte ich die Zahl der bedienten Telefone auf 11, innerhalb der zweiten Woche auf 13, und es machte mir Spaß, morgens in der Straßenbahn neue Imperative zu erfinden oder das Verbum geschehen durch die verschiedenen Tempora, durch die verschiedenen Genera, durch Konjunktiv und Indikativ zu hetzen. 2 Tage lang sagte ich nur den einen Satz, weil ich ihn so schön fand, es hätte etwas geschehen müssen. 2 weitere Tage lang einen anderen, das hätte nicht geschehen dürfen. So fing ich an, mich tatsächlich ausgelastet zu fühlen, als wirklich etwas geschah. An einem Dienstagmorgen, ich hatte mich noch gar nicht richtig hingesetzt, stürzte Wunsiedel in mein Zimmer und rief, es muss etwas geschehen. Doch etwas Unerklärliches auf seinem Gesicht ließ mich zögern, fröhlich und munter zu antworten, wie es vorgeschrieben war. Ich zögerte wohl zu lange, denn Wunsiedel, der sonst selten schrie, brüllte mich an, antworten Sie. Und ich antwortete leise und widerstrebend, wie ein Kind, das man zu sagen zwingt, ich bin ein böses Kind. Nur mit großer Anstrengung brachte ich den vorgeschriebenen Satz heraus, es wird etwas geschehen. Und kaum hatte ich ihn ausgesprochen, da geschah tatsächlich etwas. Wunsiedel stürzte zu Boden, rollte im Stürzen auf die Seite, lag quer vor der offenen Tür. Ich wusste gleich, was sich mir bestätigte, als ich langsam um meinen Tisch herum auf den Liegenden zuging, dass er tot war. Kopfschüttelnd stieg ich über ihn hinweg, ging langsam durch den Flur zu Broscheks Zimmer und trat dort ohne anzuklopfen ein. Broschek saß an seinem Schreibtisch, hatte in jeder Hand einen Telefonhörer, im Mund einen Kugelschreiber, mit dem er Notizen auf einen Block schrieb, während er mit den bloßen Füßen eine Strickmaschine bediente, die unter dem Schreibtisch stand. Auf diese Weise trägt er dazu bei, die Bekleidung seiner Familie zu vervollständigen. »Es ist etwas geschehen«, sagte ich leise. Broschek spuckte den Kugelstift aus, legte die beiden Hörer hin, löste zögernd seine Zehen von der Strickmaschine. »Was ist denn geschehen?«, fragte er. »Herr Wunsiedel ist tot«, sagte ich. »Nein«, sagte Broschek. »Doch«, sagte ich, »kommen Sie.« »Nein«, sagte Broschek, »das ist unmöglich.« Aber er schlüpfte in seine Pantoffeln und folgte mir über den Flur. »Nein«, sagte er, als wir an Wunsiedels Leiche standen. »Nein, nein.« Ich widersprach ihm nicht. Vorsichtig drehte ich Wunsiedel auf den Rücken, drückte ihm die Augen zu und betrachtete ihn nachdenklich. Ich empfand fast Zärtlichkeit für ihn, und zum ersten Mal wurde mir klar, dass ich ihn nie gehasst hatte. Auf seinem Gesicht war etwas, wie auf den Gesichtern der Kinder ist, die sich hartnäckig weigern, ihren Glauben an den Weihnachtsmann aufzugeben, obwohl die Argumente der Spielkameraden so überzeugend klingen. »Nein«, sagte Borschek. »Es muss etwas geschehen«, sagte ich leise zu Borschek. »Ja«, sagte er. »Und es geschah etwas.« Wunsiedel wurde beerdigt, und ich wurde ausersehen, einen Kranz künstlicher Rosen hinter seinem Sarg herzutragen, denn ich bin nicht nur mit einem Hang zur Nachdenklichkeit und zum Nichtstun ausgestattet, sondern auch mit einer Gestalt und einem Gesicht, die sich vorzüglich für schwarze Anzüge eignen. Offenbar habe ich großartig ausgesehen. Ich erhielt das Angebot eines eleganten Beerdigungsinstituts, dort als berufsmäßiger Trauernder einzutreten. »Sie sind der geborene Trauernde«, sagte der Leiter des Instituts. »Die Garderobe bekommen Sie gestellt.« Ich kündigte Broschek mit der Begründung, dass ich mich dort nicht richtig ausgelastet fühle, dass Teile meiner Fähigkeiten trotz der 13 Telefone brachlegen. Und gleich nach meinem ersten berufsmäßigen Trauergang wusste ich, hierhin gehörst du, das ist der Platz, der für dich bestimmt ist. Nachdenklich stehe ich hinter dem Sarg in der Trauerkapelle mit einem schlichten Blumenstrauß in der Hand, während Händels Largo gespielt wird, ein Musikstück, das viel zu wenig geachtet ist. Das Friedhofscafé ist mein Stammlokal. Dort verbringe ich die Zeit zwischen meinen beruflichen Auftritten. Doch manchmal gehe ich auch hinter Särgen her, zu denen ich nicht beordert bin, kaufe aus meiner Tasche einen Blumenstrauß und geselle mich zu dem Wohlfahrtsbeamten, der hinter dem Sarg eines Heimatlosen hergeht. Hin und wieder auch besuche ich Wunsiedels Grab, denn schließlich verdanke ich es ihm, dass ich meinen eigentlichen Beruf entdeckte, einen Beruf, bei dem Nachdenklichkeit geradezu erwünscht und Nichtstun meine Pflicht ist. Erst später fiel mir ein, dass ich mich nie für den Artikel interessiert habe, der in Wunsiedels Fabrik hergestellt wurde. Es wird wohl Seife gewesen sein.
Tja, wer möchte beginnen?
Herr Böll, diese kleine Geschichte, es wird etwas geschehen und auch die anderen Kurzgeschichten, die wir ja alle in dieser Sammlung Wanderer, kommst du nach Spar kennengelernt haben, die klingen derartig so wie aus einem Guss, dass mir die Frage auftauchte, ob sie den Einfall hatten und dann die Geschichte hingeschrieben haben und die blieb dann so, oder ob sie dann vielleicht einen Tag später sie geändert haben oder gesagt haben, also das gefällt mir nicht so, klingt sie nicht so schön. Das würde mich mal interessieren.
Ob ja, das ist gut. Ja.
Wie denkt ihr euch das?
Also ich glaube doch, dass viele Dichter einer plötzlichen Eingebung folgen und irgendwie nachts aufstehen, wenn sie einen Gedanken gehabt haben. Und diesem plötzlichen Einfall eben folgen und sich dann hinsetzen und anfangen zu schreiben.
Die Frage ist verhältnismäßig einfach zu beantworten. Das Wenigste wird auf diese Weise geschrieben, glaube ich. Ja? Dass also der Einfall kommt, man setzt sich hin, schreibt es fertig, weg, nicht wahr? Das geschieht sehr selten. Das meistens gerade bei Kurzgeschichten erfolgt also mindestens eine fünffache, sechsfache, siebenfache Überarbeitung, neue Fassung. Man ändert bestimmte Pointen, weil sie zu billig sind. Hier sind ein paar drin geblieben, habe ich gemerkt, nicht wahr? Und solche Dinge, verstehen Sie? Also die Vorstellung, dass man nachts aufsteht, stimmt natürlich, wenn einem was einfällt. Dann müsste man natürlich erst wach werden von dem Einfall. Das wäre die Voraussetzung. Aber ich glaube, dass dann eine Notiz genügt, dass man nicht anfängt zu arbeiten. Ich habe also ganze Romankapitel in einem Stichwort, verstehen Sie? Bitte schön.
Ich würde Sie gerne mal fragen, wenn Sie eine Kurzgeschichte zum Beispiel schreiben, steht dann zu Anfang die Idee da oder erst die Handlung?
Bitte unmittelbar dazu zuerst.
Ich würde eher sagen, dass eine Idee eigentlich einen erst dazu treiben kann, etwas zu schreiben und dass man diese Idee natürlich, um es den Lesern vielleicht etwas zu vereinfachen, sie in irgendeine Handlung kleiden muss, weil sie dann auch anschaulicher ist für die, die sie lesen.
Noch ein Gedanke, Idee oder Handlung? Ja.
Also ich glaube, dass gerade bei Herrn Böll zuerst die Handlung meistens steht, denn die Handlungen sind so hervorspringend. Also ich stelle mir das so vor, er hat wahrscheinlich irgendwo einmal das gesehen oder erlebt und dass ihm im Anblick dieses Menschen oder dieser Handlung dann irgendeine Idee kommt, die er dann damit ausdrückt.
Na, ich glaube, es ist gerade umgekehrt. Gerade bei Herrn Böll ist es doch der Fall, dass er mit jeder Geschichte etwas aussagen will. Und da, glaube ich, ist zuerst einmal die Idee, da eben dagegen etwas zu sagen. Und daran denkt er sich dann die Geschichte aus.
Ich weiß nicht, ob Idee vielleicht das richtige Wort ist. Bei Herrn Böll steht vielleicht als erstes die Erkenntnis über etwas, was die Menschen bewegt.
Ich möchte ja nicht sagen, vielleicht dass Erkenntnis das richtige Wort ist. Vielleicht können wir Weltanschauung sagen. Und das eher, um diese Weltanschauung uns klarzumachen, das eben in verschiedene Handlungen kleidet.
Ja, das ist eine sehr schwierige, sehr alte Frage, die gestellt wird, solange, glaube ich, geschrieben wird. Es ist natürlich so, ich habe eine Weltanschauung und ich will sie nicht verkünden, möchte ich sagen, aber sie gehört zu mir. Nicht? Das Schreiben ist für mich ein so elementarer Vorgang, möchte ich sagen, dass sie einfach dazugehört und per se drin ist. Sie ist aber nicht entscheidend für mich beim Schreiben. Ja? Und es gibt also sehr viele Dinge, die ich schreibe, wo ich überhaupt keine Idee habe und auch gar keine Vorstellung von der Handlung, wo mich das einfach sprachlich reizt. Das ist die eine Seite, nicht? Also sagen wir fast schon ein lyrischer Reiz, nicht? In manchen Partien der Prosa. Dann gibt es also so eine Geschichte wie diese hier, die ganz eindeutig eine Tendenz hat, ein Ziel, und die auch, möchte ich sagen, deshalb ein bisschen schwächer ist als manche andere, ja? Wenn man sie literarisch nimmt. Da ist also die Idee da, sagen wir grob gesagt, des dauernd beschäftigten Menschen, den ich also lächerlich finde hier, nicht? Und das versuche ich darzustellen und da suche ich einen Platz und eine Welt, wo ich diese Idee darstellen kann. Es gibt sehr viele Dinge, für die ich noch keinen Platz gefunden habe. Ja? Das ist sehr schwierig. Also die Idee in eine konkrete Wirklichkeit zu stellen und das sprachlich darzustellen. Ein ganz bewusster Vorgang. Es gibt Augenblicke, wo ich ganz unbewusst schreibe. Das ist sehr schwer zu sagen.
Ich möchte dazu sagen, dass man sozusagen man hat irgendeine kleine Idee für irgendetwas zu schreiben. Und man fängt an zu schreiben und während man irgendeine Geschichte oder sagen wir mal irgendein Bild weiter fortsetzt, fängt man an, vollkommen andere Ideen hineinzubauen. Es wandelt sich also, dass am Schluss etwas vollkommen anderes herauskommt, als vorher war.
Ja, dann muss aber doch der erste Teil, nicht der muss dann einfach umgeändert werden. Das geschieht ja sehr oft. Es gibt ja auch bei Malern und Bildhauern den Vorgang.
Da wird sozusagen sehr viele Sachen wieder übermalt.
Ja,
und anders
ja.
Ausgefüllt. Dass
genau das, sicher. Das gilt also bei einem größeren Werk, wenn ich schreibe jetzt an einem Roman, das geht bis zu 7-8 Mal. Nicht? Das ist ja so, dass am Schluss sich manchmal Motive und Gesetze zeigen, die man also erst, sagen wir, wenn sie den ganzen Berg überstiegen haben, merken sie, ach, so war das, nicht? Oder so muss es sein. Das kann ja im Anfang gar nicht drin sein. Also muss es auch in den Anfang rein. Das bedeutet also, dass man wieder ganz zurückgeht.
Eine neue Frage?
Und wir Schüler, wir versuchen doch aus einem Werk irgendetwas zu lesen. Wir sollen zum Denken angeregt werden vor allen Dingen. Und dann versuchen wir doch, das Werk irgendwie in eine Formel zu kleiden. Wir versuchen, etwas aus diesem Werk herauszubekommen, also irgendein Resultat. Und wie verträgt sich nun diese Denkart des Schülers mit dem des Dichters?
Ja, ich fürchte, ich habe Sie nicht ganz verstanden. Also ich würde sagen, der Leser hat einen Anspruch auf den Inhalt, ja? Aber der Künstler ist verpflichtet zur Form. Das macht also die ganze Geschichte ewig und hält die ewig unentschieden, nicht wahr? Ja? Die Erkenntnis, sagen wir der, ich würde sagen, ist eine Frage der Kongruenz von Inhalt und Form. Ja? Und das, ich sehe eigentlich noch gar nicht die Instanz, die in der Lage wäre, Kunst wirklich verbindlich zu koordinieren, nicht? Also auch verschiedene Richtungen, sagen wir etwa nun Kafka und Bernanos oder Faulkner, also sehr gegensätzliche Dinge, in ihrer Art aber gleichrangig zu beurteilen. Ich meine, Sie haben ein Recht, in Kunstwerk in jedem den Inhalt zu sehen, ja? Und die Verpflichtung, auch die Form zu erkennen, kommt im Laufe der Beschäftigung mit Kunst, würde ich sagen. Während der Künstler sich nie auf seinen Inhalt berufen darf, nie. Niemals, das kann keine Rechtfertigung sein, niemals. Ich kann also nicht sagen, wenn mir ein Kritiker nachweist, das ist schlecht geschrieben, kann ich nicht sagen, aber der Inhalt ist gut. Das ist natürlich völlig unsinnig. Der Inhalt ist für mich niemals eine Rechtfertigung.
Also es schließt gleich darauf an, und zwar im Hinblick auf die Wirkung. Sie benutzen Ihren Erzählungen hauptsächlich die Form der Kurzgeschichte. Und die hat ja unzweifelhaft eine gewisse Wirkung doch auch durch ihre Prägnanz. Und nun wollte ich mal fragen, die Kurzgeschichte kommt aus Amerika. Halten Sie die Kurzgeschichte für unsere Sprache eigentlich geeignet? Zum Beispiel möchte ich daran erinnern, dass Sie oft viele Worte wiederholen, um damit eine gewisse Steigerung herauszuarbeiten. Ja. Und an sich lernt man ja im Deutschunterricht, dass man viele Verben verschiedener Art gebrauchen soll und dadurch eine gewisse Farbigkeit im Text hervorholen soll.
Im Text. Ja, also da müssen wir über zweierlei sprechen. Also erstens über die Kurzgeschichte als Form und über die Wiederholung als Mittel, die ja nicht nur an die Kurzgeschichte gebunden ist. Ich glaube, dass die Kurzgeschichte für die deutsche Sprache sehr geeignet ist, weil sie doch unserer Begabung zur Erzählung und Novelle sehr entgegenkommt. Und ich habe den Eindruck, ich glaube, dass das vielleicht noch herausgefunden werden wird, dass nach 1945, also dieser starke Einfluss der Story, der amerikanischen, dass da ein neues Kind entstanden ist, das eigentlich vielleicht mit dem Namen Kurzgeschichte am besten bezeichnet ist. Ich finde es wunderbar, sie zu schreiben. Es ist sehr schwer, viel schwerer manchmal als ein Roman schreiben übrigens. Und sie passt eigentlich in unseren Sprachraum gut. Und das Mittel der Wiederholung, das halte ich auch für anwendbar. Ich bin nicht für die krampfhafte Variierung von bestimmten Verben. Also das beste Beispiel ist doch dieses sagte er, nicht? Ja, sagte er, nein, sagte sie. Du, sagte sie, nein, ja, sagte er und so weiter. Wenn Sie sehen, wie es andersrum gemacht wird, ja, kicherte sie, nein, lächelte er und so weiter. Das ist also unerträglich, weil es einfach nicht stimmt. Dieses ewige, krampfhafte Variieren ist viel schlimmer. Das ist nämlich wirklich dann Kitsch, würde ich sagen.
Andere Meinung dazu?
Gedanken?
Ich finde, unsere Deutschlehrer sollten das mal hören. Alle.
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Wer sich das erlauben darf, kann ich nicht entscheiden. Aber die Wiederholung, nicht nur jetzt bei sagte er es, das ist ein stimmt ja nicht, aber die Wiederholung als Stilmittel hat, glaube ich, ganz einfach liturgische Ursprünge. Für mich würde ich das sagen. Ich glaube, dass mein Wiederholungsstilmittel daherkommt.
Zufrieden? Neue Frage?
Sagen Sie, halten Sie sich frei davon, ein Dichter zu sein, der die Menschen mit dem, was er schreibt, verändern will?
Heißt frei davon?
Ja, viele schreiben doch bewusst für die Öffentlichkeit und dafür, dass sie gelesen werden und dass sie dadurch mit dem, was sie schreiben, die Menschen ändern irgendwie.
Ich glaube, das tut jeder. Auch der, der es vielleicht nicht zugeben wird. Nicht? Das ist mehr eine rhetorische Frage. Wenn man schreibt, verändert man die Welt. Auch wenn man es nicht will. Ja? Und ich würde mich also zu der Veränderungstendenz bekennen. Das sagte ich ja nicht. Ich habe eine Weltanschauung und die gehört zu mir. Und Schreiben ist für mich eine, andererseits ein ganz elementarer Vorgang, den ich auch davon trennen kann. Aber das andere gehört dazu.
Nächste Frage, bitte. Wir haben noch 5 Minuten.
Also ich bin mit der Erklärung der vorhergegangenen Fragen noch nicht ganz einverstanden. Sie haben gesagt, dass Sie nicht schreiben, um die Menschen zu beeindrucken oder um bei ihnen Anklang zu finden. Andererseits wollen Sie aber auch die Menschen ändern, also etwas Neues in ihnen hervorrufen. Wie vereinbart sich denn das? Das verstehe ich nicht.
Ja, also Anklang finden ist doch eine andere Sache als ändern wollen.
Naja, aber irgendwie steht es doch im Zusammenhang.
Ich bin doch in mein Nein, insofern ich ändern will und Einfluss nehmen will, bin ich ja innerhalb des Schreibens an die Gesetze, da muss ich schon wieder sagen, der Kunst gebunden. Ja? Ich bin ja kein Prediger. Bin auch kein Politiker. Verstehen Sie nicht? Das sind alles legitime Möglichkeiten, Einfluss auf die Menschen zu nehmen. Ja? Oder Lehrer. Verstehen Sie? Ich bin also Schriftsteller und bin als Schriftsteller an die Gesetze des Schreibens gebunden. Ich kann also doch die Gesetze, da keine Konzessionen machen, um meine Veränderungstendenzen auf breitere Schichten auszudehnen. Nicht?
Ja, aber in gewisser Hinsicht wollen Sie ja dann doch wieder Eindruck hervorrufen bei den Menschen.
Sicher, das will ich.
Dann sind Sie also doch nicht ganz unabhängig?
Nein, zuerst haben Sie doch gesagt, ich bin abhängig von den Gesetzen der Schriftstellerei, würde ich sagen.
Und gar nicht von Ihrem Publikum?
Nein, überhaupt.
Machen Sie sich denn gar nichts daraus, wenn Ihre Werke abgelehnt werden?
Nein, das, natürlich würde mich das nicht sehr erfreuen, aber es würde mich nicht veranlassen, auch nur etwas nachzugeben. Das würde ich wirklich nicht.
Aber Sie freuen sich doch bestimmt darüber, wenn Sie Anklang finden.
Ja, sicher. Insofern, das ist eine ganz andere Frage, nicht? Ja.
Insofern macht es Ihnen ja doch was aus, sonst
ja.
Ich finde doch, also es ist doch oft so, dass gerade das Ankommen, wie es ja in der literarischen Sprache heißt, dass das gerade einem Dichter, wo man sagen, vielleicht wieder...
Ankommen ist kein literarisches.
Nein.
Ja, das ist die Sprache von Reklamefachler.
Ist gut, ich nehme es zurück. Ja, dass gerade das dem Dichter doch irgendwie Antrieb gibt.
Sicher, das ist klar. Ich würde sagen, dass Anerkennung erfreut mich, wie sie jeden Menschen erfreut, nicht wahr? Jeden Handwerker oder jeden anderen. Aber sie würde mich niemals, der Wunsch danach würde mich wirklich nie veranlassen, das, was ich für innerhalb meines Schreibens richtig halte, preiszugeben. Wie weit ich das tue, und ich bin ja nun wirklich kein irgendwo schwebend, das ist eine ganz andere Frage, nicht? Das ist nur einfach eine moralische Frage, wenn Sie wollen. Also eine Gewissensfrage.
Die letzte Frage.
Haben Sie außer Schriftsteller noch einen anderen Beruf?
Nein, im Augenblick nicht.
Dankeschön.
Ich möchte mich im Namen der Schülerschaft recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich mit uns unterhalten haben. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Freude daran gehabt wie wir.
Ich hoffe nur, dass wenigstens einiges klar geworden ist. Es ist sehr schwer, über solche Dinge zu sprechen.
Deutschlandradio Retro.